Ja, danke schön. Also die Restzettelchen könnt ihr ja dann entweder irgendwo auf diesen Infotisch oder so legen oder zu mir zurückkommen lassen. Dann mache ich das später. Ja, schön mal wieder bei euch zu sein. Ihr seid so weit weg. Das ist ja wie in der Landeskirche. Ich bin ja Landeskirchler. Also das ist ja gewohnt quasi so, wie ihr hier sitzt. Aber ich dachte, bei euch wäre das irgendwie anders. Also, soll ich zu euch, soll ich näher kommen? Ja, ich kann auch näher kommen, so ist das nicht, aber dann sitze ich ihm im Rücken. Das ist ja eigentlich auch nett, so im Gang zu stehen. Als mir Marco von eurem Prozess erzählt hat, eine Vision für die Subzone zu finden, eine Art Motto, das ausdrückt, wo ihr hinwollt, in welche Richtung ihr gehen wollt, da habe ich mich echt total gefreut. Also zum einen macht das ja deutlich, dass ihr auf dem Weg erwachsen werden zu werden seid. Ihr fragt euch, wer sind wir eigentlich und wer möchten wir gerne sein? Und als jemand, der in der allerersten Stunde der Subzone dabei war, ich war ja Gründungsmitglied sozusagen, der eure Entwicklung dann einige Jahre eher aus der Entfernung betrachtet hat, aber in den letzten, keine Ahnung, 5, 6 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange, hier immer mal wieder reinschneie, so zum Predigen. Und euch dabei wirklich immer mehr ins Herz geschlossen hat, muss ich sagen, das macht mich echt so richtig glücklich. Ich finde, ihr seid auf einem guten Weg. Und zum anderen finde ich eure 4 Leitsätze, die der Marco mir geschickt hat, richtig gut. Richtig, richtig, richtig gut. Freiräume schaffen. Das ist eine Perspektive, auf die es sich loszugehen wirklich lohnt. Und als mich der Marco dann noch gefragt hat, ob ich über einen der Sätze predigen möchte, da ging mein Herz auf und weitete sich zu einem saftigen Steak, wie Herr Geschneider sagen würde. Denn Marco hätte sich eigentlich auch keinen besseren Satz für mich aussuchen können, wie der, den er mir gegeben hat. Wir wollen Kirche sein, die Freiraum schafft für Gottes Kreativität, seine Perspektive und bedingungslose Liebe. Da waren wir noch. Freiraum, Kreativität, Gottes Kreativität, seine Perspektive und seine bedingungslose Liebe. Also ich werde versuchen, euch ein paar Gedanken zu diesen 4 Begriffen mit auf den Weg zu geben. Ich meine, das sind ja alles ganz 4 große Worte. Und in meinem Kopf sind ganz viele Gedanken dazu. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Oder ihr müsst dann einfach mit den Füßen abstimmen und rausgehen, dann mache ich meine Predigt alleine fertig. Ja. Oder du gibst mir ein Zeichen. Ja, das Schöne ist ja, wie gesagt, ich bin ja Landeskirchler, ne, und bei uns darf man ja nur 20 Minuten. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich mal in der Freikirche bin, weil mich das dann so an alte Zeiten erinnert, als ich früher ja selber im CZF und in der Freikirche war und, keine Ahnung, da haben die 60 Minuten gepredigt und so. Und heutzutage hier 20 Minuten, das ist echt hart. Deswegen, das ist echt schön. Schön bei euch zu sein. Seid gewarnt. Also 4 ganz große Worte, und es sind auch wichtige Worte, die mehr miteinander zu tun haben, als es einem auf dem ersten Blick vielleicht bewusst ist. Und deshalb werde ich sie auch nicht in genau der Reihenfolge behandeln, wie sie in eurem Satz stehen, sondern so, wie meines Erachtens die Puzzleteile am besten zusammenpassen. Aber starten wir mit Freiraum. Freiraum. Ein freier Raum. Ein Raum der Freiheit. Ein Raum für Freiheit. Freiraum. Das Wort ist ja ein Oxymoron, ein Begriff, der aus 2 sich gegenseitig widersprechenden Teilen zusammengesetzt ist. Ein Raum, ist das Gegenteil von frei, denn er wird durch Wände begrenzt. Ist also nicht wirklich frei. Was natürlich die Frage stellt, was so ein Freiraum überhaupt sein soll. Ein Zimmer, in das die Freiheit eingesperrt wird? Bei manchen Kirchen hat man den Eindruck, dass sie das Wort Freiraum so verstehen. Aber wenn man das so versteht, wenn man die Freiheit sichern will, indem man sie einsperrt, dann löst sich der Freiheitsteil von dem Wort in Luft aus. Und übrig bleibt nur noch Raum, Zimmer, letztlich Gefängnis, Zelle. Freiheit kann man nicht einsperren, dann ist sie futsch. Übrig bleibt dann Versklavung. Die Freiheit genannt wird, wie vielleicht in Orwells 1984. Man kann ja alles Freiheit nennen, aber eins ist sicher, eingesperrte Freiheit hat keine Luft zum Atmen. Eingesperrte Freiheit ist keine Freiheit. Und darum bitte, 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 versteht Freiheit nicht so. Versteht Freiheit nicht als etwas, was man sichern muss. Nicht als etwas, was klar eingegrenzt werden muss. Warum ich das so hervorhebe? Weil die Geschichte des Christentums Bände davon spricht, wie Menschen dazu aufbrechen, um die Freiheit zu suchen, fröhlich und mit Hingabe, um sie schließlich, wenn sie sie gefunden haben, mit derselben Hingabe und Fröhlichkeit wegzusperren, sodass nur noch das Wort Freiheit übrig bleibt. Aber nichts mehr von dem, was sie meint. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Come on, God, get in there. Theologie. Also wir versuchen, Gott in unsere Kiste reinzustecken, der Gott in der Box, in unsere Theologie, in unsere Tradition, in das, was wir von ihm begriffen haben. Aber da hat Gott keine Luft zum Atmen. Da ist Gott nicht frei. Und du bist auch nicht frei. Paulus erinnert uns in seinen Briefen immer wieder, vergesst nicht, dass ihr zur Freiheit berufen seid. Immer wieder. In der ganzen Galaterbrief geht es um nichts anderes. Du bist zur Freiheit berufen. Warum macht er das? Weil Menschen Meister darin sind, sich selber in die Tasche zu lügen und ihre fromm verkleideten Herrschaftsansprüche auf andere als Freiraum zu verkaufen. Und umgekehrt genauso. Leute versklaven sich lieber und nennen das dann Freiheit, als es tatsächlich zu wagen, frei zu sein. Selbstständig, eigenverantwortlich. Frei. Gott will dich dahin führen, dass du vor ihm stehen kannst, so wie du bist. Mit deinen Gedanken über ihn, mit deinen Gefühlen über ihn, mit deinen Gedanken zur Welt, mit deinen Gedanken zu anderen Menschen, so wie du bist. Und das halte ich als super wichtig. Ihr wollt einen Freiraum schaffen. Müsst ihr Menschen befähigen, dazu fähig zu werden. Ja, zu sich, zu dem, was sie bewegt, sagen zu können. Ohne Angst, ohne Furcht, ohne Druck. Also zurück zum Freiraum. Ich denke, der Raum in Freiraum will zum einen darauf hinweisen, dass Freiheit komplett ohne Grenzen gedacht natürlich eine schwierige Freiheit ist. Letztlich eine Illusion. Denn sie bedeutet dann vielleicht für den Einzelnen das großmöglichste Maß an Freiheit, geht aber immer auf die Kosten von anderen. Freiheit ist also immer die Freiheit der Andersdenkenden. Ihr kennt den Satz von Rosa Luxemburg. Aber der ist wirklich wahr. Der ist wahr. Und dem trägt der Begriff, einen Freiraum zu schaffen, Rechnung. Es gibt Grenzen, natürlich. Zum anderen deutet ein Raum der Freiheit an, dass Freiheit ein zerbrechliches Gut ist. Etwas, was uns, wie erwähnt, eben nicht in den Schoß fällt. Freiheit braucht einen Schutzraum, in dem sie sich entfalten kann, in dem wir uns in dieses für uns Ungewohnte und ganz ehrlich gesagt meistens unglaubwürdige Wort hineinfühlen können, in dem wir die Freiheit ausprobieren können, hineinwachsen, einüben. Das Mindeste, was einen Freiraum ermöglichen sollte, ist, dass die Sehnsucht nach wahrer Freiheit wachgehalten bzw. erweckt wird. Könnt ihr das sehen? Das Loch in der Mauer, das ist die Mauer im Gazastreifen. Da hat einer meiner Lieblingskünstler, Banksy, ein Bild, ein Loch hineingemalt, das Freiheit vermittelt, das nach Freiheit schmeckt. Also das Mindeste, was unsere Freiräume, die wir schaffen wollen, möglich machen müssen, dass Menschen kommen und eine Sehnsucht nach dieser Freiheit in uns geweckt wird. Ihr wollt also einen Freiraum schaffen. Dann denkt daran, dass ihr große Fenster nach draußen einbaut. Ein Freiraum schaffen braucht Räume. Stehe ich euch eigentlich im Bild, ja, ne? Geht es? Ja. Also, ein Freiraum braucht, oder Freiräume zu schaffen, braucht Räume mit riesigen Fenstern, die die Weite und Freiheit und Möglichkeit Gottes im Blick haben. Räume, die ohne Druck auskommen, ohne Zwang und ohne Pflicht. Also eher ein weites Land als ein kleines Zimmer. Und das ist gar nicht so leicht. Würde euch wahrscheinlich in eurem Christsein auch schon aufgefallen sein, wie schnell man unter dem, ich müsste ja, ich sollte ja, Gott möchte ja, nicht nur sich selber dazu bringt, Sachen zu tun, sondern oft auch andere. Und da wird ganz schnell die Freiheit zu einem sehr beschnittenem Ding. In einem Freiraum, in einem freien Raum darfst du kommen mit deiner Lust und mit deiner Unlust. Mit deinen Fragen und mit deinen Zweifeln, mit deinen Ideen und auch mit deinen Fragen und mit deinem kritischen Hinterfragen. Sonst ist es kein Freiraum. Freiräume haben keinen Raum für Kleingeistigkeit und für Kleinkariertheit und für Spießertum. Freiräume haben ganz viel Platz für Fragen und für Zweifel und für Kritik. Aber Spießertum versucht, die Grenzen wieder ganz weit reinzuholen. Ein Freiraum ist letztlich ein Raum, der jenseits von Definitionen liegt. Und nochmal, gibt es Grenzen? Sicher. Aber ein Freiraum denkt nicht von den Rändern her. Ein Freiraum ist nur deshalb Freiraum, weil er mehr für möglich hält und aushält als angenommen. Sonst ist er ein definierter und kein freier Raum mehr. Also das, wenn ihr freie Räume schaffen wollt, dann geht davon aus, dass das, was ihr euch vorstellen könnt, immer weniger ist als das, was Gott sich vorstellen kann. So viel Liebe und Zuneigung und Willkommen du jemandem geben kannst und seiner Sünde. Seid ihr sicher, Gott kann immer noch mehr. Gott hat immer noch mehr Freiheit für diesen Menschen und immer noch mehr Willkommen für diesen Menschen. Also meines Erachtens wirst du eher auf der Seite runterfallen, die Freiheit, die sich Gott denkt für den Einzelnen und das, was Gott möglich denkt für den Einzelnen, auch in seiner Schuld oder in seiner Schwierigkeit. Ich vermute, unsere menschliche Vorstellung davon ist immer begrenzter als Gottes. Deswegen denkt nicht von den Rändern her. Von dem geht das noch, darf man das noch als Christ? Denkt nicht von den Rändern her, sondern denkt von der Freiheit her. Wenn ihr also Freiräume schaffen wollt, dann lasst euch von Gottes Wunsch nach Echtheit und nach Losgelassensein und Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, weil das ist Freiheit, inspirieren. Eines der größten Geschenke, die das Christentum der Menschheit gemacht hat, meines Erachtens, ist das Bild der Dreieinigkeit. Ist ja ein Bild. Ne? Also, ja, wir glauben an einen dreieinigen Gott, aber es ist natürlich letzten Endes, ist das eine Metapher, weil niemand von uns sich Gott denken kann. Und genau das drückt ja auch dieses Bild aus. Darum geht es ja bei der Dreifaltigkeit. Hier eine kleine künstlerische Umsetzung, die ich sehr schön finde, weil sie irgendwie auch was Verstörendes hat. In der Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit verschmilzt Beschreibbares und Unbeschreibliches. Hier verschmilzt die Konkretion mit dem Paradox. Gott, der eine, manifestiert sich in einer Dreiheit, die alle unsere Grenzen und Wände und unseres Denkens sprengt. Wir glauben an einen multidimensionalen Gott. Nicht an einen Gott, den du auf den Tisch legen kannst. Deswegen geht es im Alten Testament so oft um den Götzendienst. Weil Gott seine Menschen dahin bringen möchte, dass sie verstehen, Gott ist kein geschnitztes Ding. Gott ist größer. Gott ist alles. Gott ist der eine. Und den kann kein Mensch fassen. Und das drückt sich in der Dreieinigkeit aus. Und warum sage ich das? Weil theologisch gesehen, ich habe ja hier schon mal ein bisschen länger über die Dreieinigkeit geredet, also keine Angst, das kommt jetzt nicht alles nochmal. Aber theologisch gesehen drückt die Dreieinigkeit genau das aus einem Freiraum, ein Raum, den du eben nicht begrenzen kannst, den du nicht fassen kannst, wo Raum für sehr widersprüchliche Dinge sind. Denk das mal, eine Person und trotzdem drei. Zur gleichen Zeit Gott auf der Erde und Mensch und Himmel und oh, das geht überhaupt nicht. Und es ist auch gut so. Die Dreieinigkeit ist also solch ein Freiraum, weil sie bloß jenseits aller Definitionen gedacht werden kann, beziehungsweise eben nicht gedacht werden kann, sondern erfahren werden muss. Und dein persönlicher Freiraum beginnt meines Erachtens mit deinem Gottesbild. Sage mir, an welchen Gott du glaubst, und ich sage dir, wie frei du bist. Und es gilt für mich genauso. Also meine Ecken und meine Beschränktheiten, die ich in meinem eigenen Leben sehe, die haben ganz viel damit zu tun, dass in ganz vieler Hinsicht mein Gott manchmal noch ein ganz schön kleinkarierter, komischer Gott ist. Ich das zwar im Kopf weiß, dass Gott größer ist und die Dreieinigkeit und so weiter hier, aber wenn ich dir letzten Endes sage, wie eingegrenzt mein Gott vielfach ist, Daraus kannst du viel davon schließen, wie frei oder unfrei ich eben bin. Und das sieht man bei Jesus sehr schön. Am Anfang seines Dienstes hört er den Satz: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihr kennt die Geschichte alle bei der Taufe. Und diese Erfahrung hat ihn so sicher gemacht, dass Gott so viel besser, liebevoller und gütiger ist, als Menschen jemals angenommen haben, dass er von da an unermüdlich alle Wände niedergerissen hat, mit denen Menschen diesen Gott in irgendeiner Form einsperren wollten. Das Gottesbild von Jesus begründet, warum er so frei war. Schau dir an, wie seine Gottesschau ist. Und wie er dann immer wieder mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten, also ich meine, das waren die damaligen Frommen ihrer Zeit, also das wären wir heute. Ja? Die Pharisäer waren die Pietisten ihrer Zeit. Also ich vermute, Jesus würde heute mit uns aneinander geraten, weil wir uns nicht genauso wenig meistens vorstellen können, dass Gott so liebevoll, so gütig ist. Und er würde versuchen, unsere Zäune einzureißen, damit Freiheit passiert, damit Liebe passiert, damit Menschen Raum bekommen, die normalerweise oft eben keinen Raum in der Kirche finden. Okay, gehen wir einen Schritt weiter. Ihr wollt Freiräume für Gottes Perspektive schaffen. Und ihr werdet schnell merken, dass dies nahtlos an die bisherigen Gedanken anknüpft. Das Wichtigste, wenn man über Gottes Perspektive nachdenkt, ist, dass man sich klar macht, dass Gottes Perspektive keine von außen auf euch drauffallende Perspektive ist. Die Bibel ist hier sehr, sehr klar. Natürlich, Gottes Perspektive ist immer multidimensional, niemals einseitig. Aber, und das ist der Punkt, sie kommt immer aus eurer Mitte. Aus eurer Mitte? Was meine ich denn damit? Natürlich, aus eurer Mitte. Ich habe einen netten Cartoon gefunden, der das wunderschön ausdrückt. Könnt ihr sehen? Jesus takes a selfie. Also Jesus macht ein Selfie. Das kann man leider nicht so gut sehen. Und dann, er fotografiert sich mit einem Handy und dann schaut er sich das an. Und dann sehen wir das, was er fotografiert hat. Und das sind lauter Gesichter von ganz vielen verschiedenen Menschen. Jesus sagt ja in Matthäus 25, dass jeder, der irgendeinem anderen etwas zu essen oder zu trinken gibt, ihm, Jesus, zu essen oder zu trinken gegeben hat. Es ist wirklich erstaunlich, aber die Bibel denkt Gott nicht mehr losgelöst von uns, von dir. Und auch nicht losgelöst von irgendjemandem auf der Straße. In der Bibel, ja, da gibt es den allgegenwärtigen Gott, den man anspricht, natürlich. Aber Gott lässt sich nicht mehr denken ohne dich. Und dich und dich und dich und dich und mich. Und wenn man sich darüber fragt, was ist Gottes Perspektive, ist das sehr, sehr elementar, sich mal davon, also Gott nicht nur als so eine unsichtbare Sache sich vorzustellen, so natürlich auch, aber nicht nur, sondern wenn Jesus sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dann bin ich mitten unter ihnen. Ja, was meint er denn damit? Meines Erachtens will er damit ausdrücken, dass es mindestens zwei oder drei Menschen braucht, die ihre Gottesschau zueinander bringen, um eine einigermaßen konkurrente, also stimmige Idee von dem zu kriegen, worum es bei Gott geht. Jemand für sich alleine hat seinen Blick auf Gott. Aber der ist immer mangelhaft, natürlich. Logisch. Du brauchst mindestens zwei oder drei, die das zusammenbringen, damit Gott fassbar wird. Damit Gott nicht nur eine Idee bleibt, damit er Gestalt bekommt. Paulus beschreibt die Gemeinde in 1. Korinther 12 wie einen menschlichen Körper. Und das ist genau der gleiche Gedanke. Ich zitiere mal gerade ein paar Verse. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand. Darum bin ich nicht Glied des Leibes. Sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge. Darum bin ich nicht Glied des Leibes. Sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Und wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Also die Gemeinde ist ein Leib, ein Körper. Also um nochmal in dem anderen, das sind ja verschiedene Bilder, ne? Das ist klar. Einmal, dass Gott in dir wohnt, du, wenn du jetzt ihm hier eine Tasse Tee gibst, dass du Jesus eine Tasse Tee gibst, sagt Jesus, ja. Oder wenn du sie, keine Ahnung, mir gibst, auch sogar dann, ja. Also, dass Gott in uns drin ist und nötig ist. Und hier kommt der Punkt, hier tragen die einzelnen Glieder, sind ein Stück dieses Leibes, Christi. Und da merkt ihr schon, und die sind alle wichtig. Und meinetwegen, da ist ein Auge und das sieht was. Und das bringt seine Sicht in die Gemeinde ein. Aber wenn da nicht auch noch ein Ohr ist, dann sieht man zwar was, aber man hört nichts. Denn das Auge hört nichts. Was will ich damit sagen? Denkt das mal. Stellt euch mal wirklich vor, das ist so. Und wenn wir darüber nachdenken, was ist Gottes Perspektive? Ihr wollt Freiraum für Gottes Perspektive schaffen. Dann müsst ihr Freiraum für euch schaffen. Ihr seid Teil der Perspektive Gottes. Und zwar nicht nur in dem, was ihr tun oder lassen sollt, sondern in dem, was ihr mit hineinbringt, was ihr wahrnehmt. Wie gesagt, das Auge kann 100-mal sehen. Es hört nichts. Und deswegen ist es manchmal auch so schwierig, wenn sich unterschiedliche Menschen miteinander unterhalten, die eine sehr entfernte Begabung haben, weil die verstehen sich nicht. Weil das Auge kann dem Ohr immer sagen, ja, und dann habe ich das und das gesehen und das und das gesehen. Und das Ohr sitzt nur da und sagt, gesehen? Was? Und dann meldet sich die Hand und sagt, ich habe keine Ahnung, wovon ihr spricht, wann gibt's denn was zu greifen? Und so können die natürlich immer gegeneinander sprechen. Und jeder sagt, ich habe aber recht, ich weiß, wie es ist, weil ich sehe es ja. Und das Ohr sagt, erzähl nicht so einen Blödsinn, ich höre doch was. Und das Auge sagt, wovon sprichst du, es gibt keinen Klang. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich will damit sagen, der Bibel ist es so wichtig, dass jeder Einzelne da ist, weil jeder Einzelne seine eigene Gottesschau mit hineinbringt. Und im Zusammenspiel, da wird dann ein Körper draus, da wird dann ein Leib draus, da wird dann etwas draus, was die unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringt und im allerbesten Fall nicht aufeinander losgeht, weil man sich nicht versteht, sondern kapiert, dass man den anderen braucht, wenn man was hören will und nur sieht. Oder wenn man nur greifen kann, dass man den anderen braucht. Und das Auge genauso kapiert, dass es ohne die Hand nichts bewerkstelligt kriegt. Und dass die Perspektive der Hand, die greifende, elementar ist. Das ist nicht zweite Klasse, weil die sieht ja nichts. Ist genauso wichtig. Also, Gottes Perspektive entspringt aus eurer Mitte, weil Gott in euch drinne wohnt. Und natürlich entspringt jetzt vielleicht, denkt ihr, ja, ich denke, Gottes Perspektive steht in der Bibel. Natürlich. Aber das Auge liest die Bibel und das Ohr hört die Bibel. Und der Finger, dem ist die Bibel egal, der will nur greifen. Ja? Also, versteht ihr, der Leib ist nur dann Leib, wenn man glaubt, dass da Gott in den Einzelnen zur Sprache kommt. Dass deren Perspektive wichtig ist. Und nur dann wird eine göttliche Perspektive geschaffen, wenn ihr Freiraum habt. In Epheser 4, 11 und 12 bringt Paulus den gleichen Gedanken nochmal mit einem anderen Bild. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Doch, wieder Leib. Aber dieses Mal nicht mit den Körperteilen, sondern da werden verschiedene Leute eingesetzt. Als Apostel, als Propheten, als Evangelisten, als Hirten, als Lehrer. Vermute, da könnte man noch Lobpreisleiter dazu nehmen und Diakone. Weiß nicht, ob das eine fertige Liste sein muss. Weiß ich nicht genau. Aber was ich sagen will ist, ihr habt jetzt euren Leitungskreis neu gewählt. Fragt euch mal, wer ist denn hier ein Apostel? Wer ist denn hier der Hirte? Wer hat denn hier die Fähigkeit, prophetisch, also Gottes Wort, in den Moment reinzusprechen? Wer ist eher der Evangelist oder so? Weil wieder verschiedene Perspektiven, die zusammen dazu dienen, dass die Gemeinde gebaut wird, dass Gottes Sicht vom Leben, Gottes Perspektive einen Freiraum bekommt, einen Raum bekommt. Also, nochmal, du bist Teil von Gottes Perspektive. Egal, ob du hier bist oder nicht. Jeder Mensch da draußen ist Teil davon. Das ist wichtig. Wir gehören zusammen und nur zusammen kommen wir da an, wo Gott hin will. Alleine ist Jesus nicht mitten unter dir. Da müssen mindestens zwei oder drei, da muss ein Auge und ein Ohr und ein Hirte und ein Prophet und ein Evangelist und die müssen alle zusammenkommen. Na gut, ich denke, das habt ihr verstanden, ne? Ja, gut. Ja, ich betone das so, weil man sagt da so schnell, ja, klar, Leib und so weiter. Und plötzlich streitet man sich wieder und spaltet sich als Gemeinde, weil man sagt, ja, der sieht das alles völlig falsch. Und der sieht es vielleicht einfach nur nicht falsch, der sieht es anders. Und das andere wäre vielleicht wichtig, genauso wie deins wichtig ist. Ich habe noch ein schönes Bild im Internet gefunden. Die Frage nach der Perspektive stellt. Was ist die richtige Perspektive in diesem Bild? Es gibt nicht die richtige Perspektive. Es gibt zwei unterschiedliche Blicke und jeweils anders wird eine andere Form aus diesem Gesicht. Jeweils anders siehst du es. Aus dem einen Blick siehst du es von der einen und aus dem anderen von der anderen Seite. Okay, kommen wir zur Kreativität. Ich bringe euch jetzt ein paar Gedanken, die ich von meinem Freund Goofy geklaut habe, den ihr ja auch kennt. Also, wenn ihr auf seinem Blog ein bisschen rumsucht, werdet ihr das finden. Deswegen sage ich es lieber gleich. Aber wie gesagt, mein Freund Goofy, mit dem ich Hossa Talk mache und das ist so schön. Das macht so viel Spaß. Also, nochmal kurz Werbung. Ja, danke. Ist ja doch hier wärmer. Ich habe irgendwie gedacht, hier, ich friere mir hier den Arsch, aber ihr habt jetzt richtig Heizung hier. Das ist echt geil. Den Popo, meine ich natürlich. Also, Kreativität, Freiraum für Gottes Kreativität. Kreativität ist ja so eine Wahnsinnssache. Ne? Es ist so geil, wenn man Musik macht. Ja? Und mir geht das so, ne? Und manchmal spiele ich einfach nur so ein paar Töne. Und allein die Töne. Und dann den anderen Akkord. Und dann spiele ich einen Mollakkord. Und oh, Wahnsinn. Oder wenn ich einem Maler zuschaue, wie der mit so ein paar Pinselstrichen, und ich denke, was wird denn das? Und plötzlich erkenne ich etwas in diesem Bild. Kreativität hat so eine Kraft. Wahnsinn. Viele Christen sehen Kreativität bloß als so eine Nachahmung Gottes. Also Gott, der erste Künstler, hat was geschaffen und jetzt machen Künstler eben dasselbe. Also sie kreieren etwas. Und jeder Künstler ist immer auch ein Imitator Dei, also eine Nachahmerin oder ein Nachahmer Gottes. Und das stimmt natürlich. Und es wird in christlichen Kreisen ja auch fraglos künstlerisch und kreativ gearbeitet. Das Resultat ist leider aber häufig nicht Kunst, sondern Kitsch. Dekoration oder Propaganda oder alles gleichzeitig. Und das gerade weil kunstschaffende Christen ihre Kunst als einen Ausdruck ihres Glaubens an Jesus verstehen. Warum ist christliche Kunst oft so kitschig? Weil sie instrumentalisiert wird. Genau, das ist dann Propaganda. Ne? Ganz genau. Ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass wir eine bisschen unkonkrete Vorstellung davon haben, was Kunst, was Kreativität ist. Und dass wir eine unzutreffende Vorstellung davon haben, wer Jesus ist. Also erstmal Kunst und Kreativität. Der Berliner Philosoph Bertram sagt, Kunst ist der Versuch des Weltverständnisses und des Selbstverständnisses. Oder nochmal einfacher, wie Picasso sinngemäß gesagt hat, es geht in der Kunst nicht um Schönheit, sondern um Wahrheit. Kunst versucht zu begreifen, wie die Dinge und auch wir selbst wirklich sind. So wie die Wissenschaften, die Philosophie oder auch die Religion. Sie tendiert deshalb dazu, bestehende Grenzen zu erweitern, zu überschreiten, mitunter einzureißen. Deshalb ist Kunst manchmal so unangenehm, wenn ihr meint, so eine Ausstellung, so eine moderne Kunstausstellung geht oder so. Manchmal gibt es da ja so Momente, wo du denkst, boah, muss ich mir das jetzt angucken? Das ist jetzt aber nicht mehr schön. Und genau das will Kunst. Sie will dich aufrütteln. Sie will dich ins Gespräch mit sich bringen, darüber, wie die Welt ist. Kunst braucht Freiheit. Sie lässt sich nicht in Wirklichkeit einer Agenda aufzwingen. Natürlich kann Kunst und Kreativität für eine Sache Partei ergreifen. Und sie kann auch klare Botschaften vermitteln. Aber echte Kunst ist eine schlechte Parteisoldatin. Denn sie kann nicht ausschließlich bestätigen. Sie muss immer auch hinterfragen. Und das unterscheidet sie von der Dekoration, dem Kitsch und der Propaganda. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Echte Kreativität braucht den Raum zu hinterfragen und nicht nur rein affirmativ zu sein. Also affirmativ meint bestätigend. Oh ja, das ist so schön. Ah, ach, wie der Bach da lang fließt. Hm. Oder, keine Ahnung. Also, oder was Glaubensdinge anginge, sage ich mal. Oh ja, das berührt mich und das zeigt mir, Gott ist groß. Gott liebt jeden Menschen. Kunst muss auch mal fragen dürfen, christliche Kunst, liebt Gott wirklich jeden Menschen? Sie muss dich in den Dialog bringen. Sie darf es dir auch mal ungemütlich machen. Also Kunst niemals rein affirmativ, sie behält sich immer auch ihr subversives Potenzial. Kunst ist immer auch subversiv. Der Kunst geht es um Wahrnehmung. Das bedeutet, dass sie neue Arten des Sehens, Hörens, Fühlens erforscht und erprobt und die herkömmlichen Arten wahrzunehmen dahingehend hinterfragt, ob sie wirklich wahrnehmen oder nur das reproduzieren, was von ihnen erwartet wird. Ein schönes Beispiel für christliche Kunst, die nicht nur affirmativ ist, sondern die irgendwie auch was Verstörendes hat. Das Heilige Abendmahl, huch, nee, ist ja gar nicht da. War das andere die ganze Zeit? Ach, ihr habt das Kitschbild gar nicht gesehen vorhin, als ich vom Kitsch gesprochen habe. Machen wir erst nochmal Kitsch. Ach, deswegen hat da keiner reagiert. Ich sollte vielleicht ab und zu mal gucken, ob ich richtig gedrückt habe. Also, hier. Ah, jetzt halt, ich habe mich hier so. Naja, egal. Geht ja heute eh alles schief, von daher. Also das ist eher affirmative Kunst, ne? Auch vielleicht nichts dagegen zu sagen, aber sie hat ja auch so was Kitschiges. Ach, da ist der Jesus und da ist das Kind und der Jesus ist so lieb zu dem Kind und es ist alles so nett und so schön. Und ach ja, und es wird einem so wohlig ums Herz. Lalalala. So, und dann mal eine andere Art, das Abendmahl mit Terroristen, Bin Laden und allen möglichen komischen Gestalten am Tisch. Das stellt eine Frage. Ich weiß gar nicht, welche Frage es stellt. Aber es stellt eine Frage. Das Bild stellt keine Frage. Das Bild ist, ach ja, so schön. Also, versteht ihr, ne? Wenn man sich das alles vor Augen führt, dann kann man leicht nachvollziehen, warum man nicht nur in christlichen Kreisen, sondern überhaupt in der bürgerlichen Welt immer wieder darum bemüht ist, die Künste zu bändigen und zu domestizieren. Der Drang der Künste zur Freiheit und Wahrheit bringt bestehende Ordnungen ins Wanken und wirkt beunruhigend, oft sogar beängstigend. Und ich erlebe das in Gemeinden immer wieder, ne? Ich mache ja Comedy, Kirchenkabarett und so, und als Comedian musst du ja so die Grenzen ausloten. Du musst manchmal haarscharf sein an der Frage, darf man das noch sagen, fragen, denken? Sonst ist es einfach nur, ach ja, nette Unterhaltung. Sonst wird es flache Unterhaltung. Wenn man die Leute, manchmal muss das Lachen im Hals stecken bleiben, damit es was bewirkt. Also, Kunst hat eine affirmative Seite und eine subversive Seite. Und wer das Neue Testament studiert, der sollte meines Erachtens schnell zu der Erkenntnis kommen, dass das ziemlich gut zu Jesus passt. Jesus war total affirmativ, hat Leute aufgebaut, hat Leute beruhigt, hat ihnen Vergebung zugesprochen, hat sie geheilt, hat ihnen gut getan, hat ihnen gezeigt, wie lieb Gott sie hat. Und wie gesagt, mit den frommen Menschen seiner Zeit, also mit uns, war er dann nicht so zimperlich. Schlangenbrut, Otterngezücht, getünchte Gräber, hat er sie genannt. Und manchmal habe ich das Gefühl, der Jesus, von dem wir im Neuen Testament lesen, der hat manchmal nicht ganz so viel mit dem Jesus zu tun, den wir in unseren Gottesdiensten feiern. Der ist oft viel zahmer, ordnungsliebender und erbaulicher als der Jesus in den Evangelien. Und da darf es nicht verwundern, dass Künstler, die sich am Gottesdienst Jesus orientieren, keine Kunst produzieren, sondern Kitsch oder gut gemeinte Propaganda. Ich wage daher die Behauptung, dass wenn es stimmt, dass Jesus als der lebendige Logos Gottes, als der Ursprung der Kreativität Gottes, das Wort Gottes, das geschaffen hat, der Ursprung damit aller Künste ist, dass eine aufrichtige Beschäftigung mit den Künsten uns dabei hilft, ein zutreffenderes Bild von Jesus zu bekommen. Während eine aufrichtige Auseinandersetzung mit dem Jesus der Bibel dazu beitragen sollte, den Künsten unbefangener und freier zu begegnen. Okay, wenn ihr also einen Freiraum für Gottes Kreativität schaffen wollt, so ist es elementar, dass ihr Raum für Schönheit und für Affirmation, also für die bestätigenden Elemente, schafft. Und das ist einfach. Das ist das Einfache. Aber auch genauso Raum für die Subversivität Gottes. Wenn eure Kreativität nicht genauso ab und zu mal ein paar Tische im Tempel umschmeißt und sagt, so ein Scheiß hier, dann ist sie nicht Jesusgemäß. Traut euch also als Künstler, als Kreative, nicht nur den, oh ja, klingt dieser Chorus schön, zu folgen, sondern auch, fragt euch mal, was könnte eine Spitze sein? Art should disturb the comfortable and comfort the disturbed. Kunst sollte den Bequemen verstören und den Verstörten trösten. Das kann Kunst und das soll Kunst. Das schöne, nette Jesusbild da eben, das verstört keinen Bequemen. Ja, Schönheit. Noch ein schönes Bild, was ich gefunden habe von Banksy. Könnt ihr es erkennen? Da ist ein Mann in Schatten gemalt und unten wächst eine Pflanze und die kommt quasi aus seinem Mund heraus. Wunderschöne Collage aus Realem, der Pflanze und diesem gezeichneten Bild dieses Mannes, der die Schönheit erbricht. Was will ich euch damit sagen? Ich weiß es nicht, das ist Kunst. Ich fand, mich hat das angesprochen, weil es eben diese beiden Ebenen hat. Ne? Dieses, da ist eine schöne Pflanze und die kotzt jemand. Was mache ich denn damit? Das ist Kunst, das ist kreativ. Das hat was Reales. Okay, kommen wir zum letzten. Gottes bedingungslose Liebe. Ja, ihr merkt, das alles greift ineinander. Freiraum schaffen. Freiraum schaffen für die Perspektive Gottes, die aus eurer Mitte kommt. Freiraum schaffen für die Kreativität Gottes, die ja auch aus eurer Mitte kommt, die sich was traut. Und dann natürlich Freiraum schaffen für die bedingungslose Liebe. Zwischendrin, bevor ihr mir gleich wegschlaft, nochmal, es dauert nicht mehr lang, keine Angst. Noch ein kleiner Comic. Könnt ihr es lesen? Okay, ich lese es euch vor. Charlie Brown fragt Lucy, weißt du, was ich mich manchmal frage? Ich frage mich, ob Gott einverstanden ist mit mir. Dann fragt er weiter, hast du dich je gefragt, ob Gott einverstanden mit dir ist? Dann antwortet Lucy, es bleibt ihm keine andere Wahl. Ich bin oft eher der Charlie Brown. Und ich beneide die Lucys, die es einfach so nehmen können, dass Gott bedingungslos liebt, dass er einverstanden ist. Freiraum dafür schaffen, dass Gott es gut mit dir meint, bedingungslos, mit jedem. Freiraum dafür schaffen, dass diese Tür da hinten für jeden offen ist. In Gottes Reich hat jeder Platz. Vielleicht so ein paar Fragen. Was bedeutet das für die Muslime, die du kennst? Was bedeutet das für die Homosexuellen, die du kennst? Was bedeutet das für die Menschen einer Glaubensrichtung, keine Ahnung, einer Kirche, die du doof findest, die du kennst. Was bedeutet das für den Penner an der Straßenecke, den du wahrscheinlich nicht kennst? Was bedeutet das für den Fuß in dieser Gemeinde? Oder den Arsch? Oder den Unterschenkel? Oder die Zahnlücke? Was bedeutet das für euch als Leib Christi? Gott liebt bedingungslos. Ich finde das total geil, dass ihr dieses bedingungslos drin habt. Das ist ja, das sagt man so schnell als Christ. Aber lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das ist das Evangelium. Gott liebt ohne irgendeine Bedingung. Ja. Egal, wer da reinkommt. Gott liebt ihn. Egal, wie schmutzig er ist. Egal, welche bösen Dinge er getan hat. Egal, welche guten Dinge er getan hat. Der die guten Dinge getan hat, wird nicht mehr von Gott geliebt, als der die bösen Dinge getan hat. Bedingungslos. Jeden. Boah. Wahnsinn. Ja, was bedeutet das für euch? Noch eine Entspannung am Schluss. God loves beer. Ein Regenbogen über einem Bierladen. Ja, was habe ich mir dabei gedacht, als ich dieses Bild ausgesucht habe? Ich habe gedacht, ich will am Schluss, dass ihr diesen Freiraum wirklich ernst nehmt, als Freiraum. Dass ihr euren Vordermann, euren Hintermann, der da sitzt, ernst nimmt als die Perspektive Gottes. Ernst nimmt als die Möglichkeit, Gottes Kreativität zu sein. Und ernst nehmt als jemanden, mit dem ihr dann zusammen einfach ein schönes Bier trinken gehen könnt. Also, was bedeutet es für Frankfurt, einen Freiraum zu schaffen für Gottes Perspektive, für Gottes Kreativität und für Gottes bedingungslose Liebe? Das sind echt Hausaufgaben, die müsst ihr machen, was das für euch bedeutet. Ihr habt diesen super, super geilen Satz euch als in euer Buch geschrieben, als eure Vision gegeben. Und ich finde das echt stark und ich erwarte nicht, dass ihr das morgen wisst. Dafür ist so ein Satz ja nicht da, der soll euch inspirieren. Aber versteht ihr, du sollst darüber nachdenken. Du bist Teil dieser Perspektive. Du hast die Antwort in deinem Herzen. Nicht hier nur der Marco oder der Leitungskreis. Du! Also bring es ein. Und ja, bring es ein. Sei Teil dessen.